will mich ganz kurz, bevor ich loslege, vorstellen. Mein Name ist Ole Löding, ich komme aus Köln hierher. Habe mich mehrere Jahre mit der politischen Musik in Deutschland beschäftigt, darüber auch promoviert, ein Buch geschrieben und bin mittlerweile in Bonn tätig, im Deutschen Musikinformationszentrum, wo ich Fragen zu allen Aspekten der Popmusik in Deutschland beantworte. Und eines der Themen, die mich immer und immer sehr fasziniert haben, ist die Frage, wenn wir immer wieder dieses Wort Vergangenheitsbewältigung, Vergangenheitsaufarbeitung oder wie auch immer haben, die Frage, was macht eigentlich eine Gattung wie die Popmusik, eine Kunstform wie die Popmusik mit uns? Singen die überhaupt über den Nationalsozialismus? Wann und wie singen sie darüber? Welche Themen setzen sie? Welche Themen lassen sie aus? Und genau darum handelt mein heutiger Vortrag, dass ich einen Überblick geben möchte über die Darstellung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen in der deutschsprachigen Popmusik. Vollkommen klar ist, dass das nur exemplarisch möglich ist, dass ich nur Schlaglichter setzen kann und dass es nicht machbar ist, alle Songs oder alle Aspekte und Themen hier anzusprechen, sondern mir ging es darum, dass ich eine Art Überblick über Tendenzen und Entwicklungen geben kann, auch ein bisschen angedockt an das, was wir gerade in der Vorrede gehört haben, damit wir im Anschluss darüber diskutieren können und auch kritisch hinschauen können, was da eigentlich passiert ist. Meinem Vortrag vorangestellt habe ich ein Motto der Band Wir sind Helden, und zwar ein Songzitat aus einem Song ihres vorletzten Albums. Und dieses Motto kann man für all die Songs, die ich heute in irgendeiner Form vorstelle, gelten lassen. Nämlich, dass diese Songs als politische Songs aufklären wollen. Ob das funktioniert oder nicht, können wir nachher diskutieren. Aber sie wollen in irgendeiner Form über die Vergangenheit aufklären. In diesem Aufklärungsprozess gegen ein Verdrängen oder Vergessen arbeiten. Und damit, das liegt immer hinterher, eine Wiederholung der Geschichte verhindern. Das Zitat, was ich vorangestellt habe, hat noch eine zweite Zeile. Insgesamt heißt es, der Krieg kommt schneller zurück, als du denkst. Du kriegst zurück, was du verdrängst. Da haben wir schon diesen Verdrängungsbegriff. Wenn ich jetzt also einen Durchmarsch durch die Geschichte des politischen Songs mache, dann verfolge ich eine These, dass es vier Phasen gibt. Vier unterschiedliche Zeiträume, in denen man da unterschiedliche Entwicklungen beobachten kann. Phase 1 wäre eine Phase von ungefähr 1964 bis zur 68er Revolte, 1968. Eine zweite Phase nach der Revolte, ab 68 bis Ende der 70er Jahre. Eine dritte Phase, die man nennen kann, eine Phase des Übergangs bis zur Wiedervereinigung und eine Phase nach der Wiedervereinigung. Und diese vier Phasen werde ich in der folgenden Stunde versuchen vorzustellen und durchzugehen. Und dabei möchte ich im Gesamtbild deutlich machen, wie intensiv sich deutschsprachige Songschreiber mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und ich möchte zeigen, wie sie in dieser Auseinandersetzung immer Kinder ihrer Zeit sind. Und ich möchte uns befähigen, diese Songs kritisch anzugucken, Entwicklungen zu sehen, auch kritische Entwicklungen, problematische Entwicklungen, einige sind eben schon angesprochen worden, erkennen zu können. Damit das alles verständlich ist, habe ich die Songtexte der Songs, die ich heute ansprechen werde, als Textblätter mitgebracht. Vielleicht können wir die einfach rumgeben. Nicht alle der dort abgedruckten Texte der Songs werde ich danach vorstellen. Fettgedruckt sind jeweils die Passagen, die dann in den Songbeispielen vorkommen. Zunächst allerdings eine zentrale theoretische Vorüberlegung, an der wir ganz, ganz viel sehen können, nämlich die, dass Kunst immer geprägt ist durch ihr gesellschaftliches Umfeld. Kunst und auch Songs entstehen nie in einem luftleeren Raum. Sie entstehen nie ohne das zeitliche, gesellschaftliche Umfeld, die Diskurse, die laufen, die politische Meinung. Und das heißt, in irgendeiner Form ist die Kunst, die die Vergangenheit beschreibt, auch immer geprägt von der Art und Weise, wie man zu ihrem jeweiligen Entstehungszeitpunkt die Vergangenheit versteht. Es gibt zahlreiche Forschungen zu diesem Thema von Theoretikern, allen voran wie Jan und Aleida Aßmann, aber auch viele weitere. Ich will das gar nicht in alle Tiefe angehen, sondern ich möchte vor allem die Grundaussage treffen, dass Songs immer geprägt sind von ihrem zeitgeschichtlichen Umfeld. Und wenn Sie als politische Songs in irgendeiner Form in die Gesellschaft hineinwirken wollen, gegebenenfalls das sogar schaffen, dann prägen Sie auch die Zeit, in der Sie entstehen. Und hinsichtlich der Songs über die nationalsozialistische Vergangenheit führt das zu einer durchaus faszinierenden Dialektik oder Wechselwirkung, wenn man so will, dass der Song immer geprägt ist durch seine Zeit und gleichzeitig das Bild der Vergangenheit, eben wurde es schon angesprochen, mitprägt. Man kann sagen, der Song führt eine Interpretation der Vergangenheit vor, als massenmediale Gattung gleichzeitig wirkt er bei der Interpretation der Vergangenheit mit. Und das führt dazu, dass wir in den Songs, die wir uns anschauen, sowohl zu einem gewissen Zeitpunkt das herrschende Geschichtsbild ablesen können, als auch den Versuch, ein Geschichtsbild zu korrigieren. Und diese Wechselwirkung macht den politischen Song aus meiner Sicht so besonders spannend. Mit diesen einleitenden Worten möchte ich in den Überblick der Songs gehen und anfangen mit der ersten Phase von 1964 bis 68. Warum erst 1964? Das hat was damit zu tun, dass ein genuiner politischer Song eigentlich erst Mitte der 60er Jahre entsteht. Im Rahmen von politischen Songfestivals wie den Essener Songtagen, dem Festival des politischen Liedes auf der Burg Waldeck. Vorher haben wir viele Songformen, auch auf Deutsch, die im Bereich Schlager, im Bereich Karnevalsmusik stattfinden, die eingedeutschte angloamerikanische Rock'n'Roll-Songs sind. Dass wir von einer eigenständigen politischen Musik sprechen können, gilt erst ab Mitte der 60er Jahre, wo so eine Art Folk-Revival stattfindet. Heißt, erstmal werden alte Volkslieder wieder aufgenommen und dann entstehen in diesem Kontext eigenständige neue Kompositionen. Der erste Song, den ich vorstellen und ansprechen möchte, kommt von dem Liedermacher Franz Josef Degenhardt. Das ist einer der allerersten ganz konkreten Songs, die sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit beschäftigen. Heißt Wölfe mitten im Mai, aus dem Jahr 1965. Und entsteht in einem Umfeld, wo es immer noch auf vielen Ebenen Justiz, Politik, Wirtschaft, personelle Kontinuitäten aus der nationalsozialistischen Herrschaft gibt. Wo es eine Autoritätshörigkeit gibt und eine vor allem im Elternhaus stattfindende Verdrängung oder Nicht-Thematisierung der Vergangenheit, die dann ja letztendlich zur 68er-Revolte führt, unter anderem. Und dieser Song ist deshalb so faszinierend, weil er als einer der ersten Songs versucht, die Geschichte des Nationalsozialismus in Songform darzustellen und das ganz, ganz poetisch macht. Ich kann gar nicht in die tiefe Interpretation gehen, weil das viel zu lange dauern würde. Was er macht, ist, dass er die Geschichte des Nationalsozialismus, die Durchsetzung in Form eines Märchens, poetisch analog als Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein erzählt. Und dann die Geschichte erzählt, wie sich diese Wolfsherrschaft, damit sind die Nationalsozialisten gemeint, durchsetzt, weil alle Warnungen eines Seeherrs, August der Schäfer, ignoriert werden. Und das, obwohl zunehmend Strophe für Strophe die Existenz der Wölfe, sprich der Nationalsozialisten, unübersehbar ist. Und ganz besonders interessant, die möchte ich jetzt vorspielen, sind die Strophen 5 und 6. Das sind die zwei Strophen, in denen wir auf dem Höhepunkt der nationalsozialistischen Herrschaft sind und die Frage gestellt wird, was passierte danach? Ich hoffe, wir können das jetzt gut hören.
kommen Zeiten, da heißt es heraus mit dem Gold aus dem Mund. Seid klug und führt euch denn ins Haus. Gebt eurer Töchter den großen Blech, eben der zur Not, nicht nur Brot, mit den Zähnen auch mit. So sang der verschmuddelte Baumladenmann und pries Amulette aus Borsellen an. Wickelt Stroh und Stacheldraht um den Hals und haltet den Hals. Und haltet den Hals. Was ist dann doch in den Häusern passiert? Wisse im Wald und im Bett, welches Fett hat den Raubfang verschmiert? Wer gab den Wölfen die Kreide, das Mehl? Schäufte die Pfoten weiß, welcher Gans kriegt das Ziegengefäll? Und hat sich ein siebentes Geißlein versteckt, von den Wackerstange im Grunden entdeckt? Viele Fragen, die nur einer hören will, der stören will, der stören will.
Das Faszinierende an diesem Song ist, dass hier genau die Fragen gestellt werden, die dann in der 68er-Revolte thematisiert werden. Man muss sie nur aufschlüsseln. Was ist dann doch in den Häusern passiert? Was ist während des Nationalsozialismus passiert? Wie konnte das passieren? Wie haben sich die Bürger verhalten? Was ist dann in den Häusern passiert? Und wer hat den Holocaust unterstützt? Welches Fett hat den Rauchfang verschmiert? Wer hat denn die Nationalsozialisten respektabel gemacht und ihre Machtergreifung ermöglicht? Also wer hat ihnen die Kreide, das Mehl gegeben und schäumte die Pfoten weiß, machte sie unschuldig? Welche Verbindung hatte eigentlich der Begriff Nationalsozialismus und Sozialismus? Darauf spielt Degenhardt an mit der Zeile, welcher Geist glich das Ziegengebell? Aber vor allem gab es ein siebtes Geißlein. Im Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein ist das siebte, das nicht gefunden wird und letztendlich dann dafür sorgt, dass der Wolf getötet werden kann. Also, die Frage, gab es einen Widerstand? Und die ganz spannende Frage ist, wurden Wackersteine im Brunnen entdeckt? Sprich, im Märchen wird ja der Wolf dadurch getötet, dass der Bauch aufgeschnitten wird, die sechs gefressenen Geißlein werden rausgenommen, stattdessen werden Steine reingeworfen, er wird in den Brunnen geworfen, er trinkt. Wurden denn diese Wackersteine im Brunnen gefunden? Will sagen, ist der Wolf eigentlich wirklich tot? Alles Fragen, die nur einer hören will, der stören will. Damit beschreibt in dieser Zeile und in dieser Strophe Degenhardt die zeitgeschichtliche Stimmung hinsichtlich einer Aufarbeitung der Vergangenheit in den 60er Jahren. Auf extrem poetische Art und Weise. Um dann, wenige Jahre später, und da ist er nicht der Einzige, diese Frage zu beantworten. Im Laufe der 68er-Revolte entstehen zahllose Songs, die eine Erklärung dafür versuchen, wie sich der Nationalsozialismus durchsetzen konnte. Und die zentrale Erklärung, die in der 68er-Revolte in den Songs stattfindet, ist die, dass es eine unverbrüchliche Interessenvereinigung von Kapital, Großkapital und Politik gibt und dass letztendlich die kapitalistische Herrschaft eine übertriebene oder eine weitergedachte kapitalistische Herrschaft den Faschismus erst ermöglicht. Das sind ganz klassische Faschismusthesen der 60er Jahre, dass der Monopolkapitalismus und der Faschismus eng zusammenhängen. Und wenn der Monopolkapitalismus, das ist eine marxistisch-leninistische These, die nennt sich übrigens Dimitrov-These, wenn Kapitalismus und Faschismus so eng zusammenhängen, dann ist ganz logisch, dass die zentralen Figuren für die Durchsetzung des Nationalsozialismus die Kapitalisten werden. Und in einem der bekanntesten Songs während der 68er-Revolte, nämlich dem Song Wenn der Senator erzählt, führt Degenhardt das vor. Da führt er am Beispiel eines Kapitalisten, des Senators, vor, wie dieser durch den Ersten, durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Stunde Null, also die Nachkriegszeit, völlig unbeeindruckt durchgeht, weil all diese Sachen für ihn als Kapitalisten nur gut sind. Und das hören wir, wenn wir die zweite und dritte Strophe hören.
Dann 1418, der Krieg. Du siehst ja, da hat sich der Senator gesagt, so, der Krieg ist verloren. Was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Da wurde mein Geld genommen und hat Grundstücke gekauft. Hier eins, da eins. Dann kommt Arbeitslosenzeit, zack, Adolf, zack. Und 34 der Leute praktisch schon das ganze Backenchen erledigt. Und dann ist der Senator hergegangen, zu noch ein bisschen selber auf das Backenchen erledigt. Das andere ist frei. Das alte Backenchen erledigt und das neue Backenchen erledigt. Und mit dem Krieg in schwerer Zeit, da ist der Senator hergegangen und das noch ein bisschen selber auf das Backenchen erledigt. Ja, aha, aha. Wenn der Senator dann 45 ausgebombt, demontiert, da hat sich der Senator gesagt, so, der Krieg ist verloren, was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Der war froh, der Weg ist noch das Backenstein denken und seine treuen Bauern, hier an den Schinken, dort an der Milch, und so würde man ganz an Mähen wieder anfangen. Aber dann 48, Währungsreform, da stand der Senator wie jeder von uns da, mit 40 Mark auf der Hand. Und was hat er damit gemacht? Etwa ein Viertel für die Welt auf der Plattenstelle gestellt. Ja, die hat auf den Kopf gehauen, in der einen Nacht. Und als er dann morgens auf der Straße stand, neblig, schwarz und kalt, hat sich der Senator plötzlich so richtig lang. Er sagte dem Senator, wenn man aus dem Backenstein erlebt, ein Ferienparadies machen würde. Gesagt, getan, Verkehrsminister angerufen, alter Kumpel aus schwerer Zeit, tja, und dann ist aus dem Backenstein erlebt, das Backenstein erlebt geworden, ist heute ein jeder Mensch. Und dann ist der Senator hergegangen, und das noch ein bisschen mehr auf das Backenstein erlebt gestellt. Ja, ha, 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 ha.
Man könnte ganz viel zu diesem Song sagen. Man könnte zum Beispiel feststellen, wie die Sprache anders geworden ist, wie es viel deutlicher geworden ist, wie auch ein satirisches Element da reinkommt in der Darstellung dieses Senators. Das Interessante ist, wie deutlich hier ein Unternehmer und die Anspielung über dieses Hüttenwerk auf die Stahlbarone ThyssenKrupp ist überdeutlich, also auf mit dem NS-Regime kollaborierende Unternehmer, wie der sich durch die Zeit bringt, wie der überhaupt nicht beeinflusst ist von all den Grausamkeiten, die da passieren. Und unter anderem deshalb, weil alte Banden funktionieren, er muss nur den Verkehrsminister, einen Kumpel aus schwerer Zeit, anrufen, um sich wieder auf die Beine zu bringen. Das funktioniert auch, weil er seine treuen Bauern hat, weil eine Autoritätshörigkeit weiterhin in der Bevölkerung vorherrscht. Und dieses Thema Autoritätshörigkeit ist in vielen, vielen Songs der Zeit zentral. Und es wird ausgespielt an gesellschaftlichen Instanzen. Politik, Justiz, Universität ist ganz bekannt natürlich im Rahmen der 68er-Revolte und dem Angriff auf die Springerpresse. Gegenhardt macht sich beispielsweise lustig über einen, in Anführungsstrichen lustig, über einen Notar, Notar Bolamus, der sich immer gut durch die Zeit gebracht hat, weil er war immer ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen und er gab immer Acht. Nur Auschwitz, sagt er, das war ein bisschen zu viel und er zitiert seinen Wahlspruch, alles mit Maß und mit Ziel, ja sein Urteil war immer abgewogen. Und wenn wir denken an die Prozesse und die kritische Rolle der deutschen Justiz während des Nationalsozialismus, dann wird hier die Demontage absolut deutlich. Ein sehr bekanntes Beispiel auch ist der Song Drei Kugeln auf Rudi Dutschke von Wolf Biermann, der sich mit dem Attentat auf Rudi Dutschke beschäftigt, aber eben nicht den konkreten Attentäter anspricht, sondern die Täter benennt, als das, die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald, also die Springerpresse. Des zweiten Schusses Schütze im Schöneberger Haus, also der Bürgermeister Berlins, und der Edel-Nazi-Kanzler schoss Kugel Nummer 3. Und dann heißt es, ach Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied, schon wieder Blut und Tränen. Das heißt also, auch hier wird anhand der weiteren Macht der Autoritäten die Wiederholung der Geschichte als möglich dargestellt. All das manifestiert sich dann, die Angst vor einer Wiederholung der Geschichte aufgrund weiter bestehender personeller Kontinuitäten, aufgrund weiterer ehemaliger Machtklüngeleien, markiert sich vor allem an der Verabschiedung der Notstandsgesetze am 30. Mai 1968. Notstandsgesetze, die unter anderem als Reaktion auf Proteste der 68er Bewegung verabschiedet wurde und die dem Staat die Möglichkeit gab, Grundrechte wie das Briefgeheimnis unter anderem einzuschränken und auch noch den Rechtsweg auszuschalten. Und wenn wir jetzt mal weg von Herrn Degenhardt kommen zu einem anderen Liedermacher der Zeit, zu Dieter Süverkrüpp, dann können wir ein Beispiel hören, das heißt Nachtgebet eines Untertanen, wo Süverkrüpp überdeutlich erläutert, warum das möglich ist, dass sich in der deutschen Gesellschaft immer noch die Wiederholung des Nationalsozialismus als möglich gestaltet. Das liegt nicht nur an der Existenz dieser Autoritäten und ihrer weiteren Macht, sondern es liegt auch an der Ignoranz, an der Verdrängung, an dem Vergessen des Bürgers oder des Untertanen, wie es in dem Songtitel heißt.
Wir danken dir, wie gesagt, Herr Bonn, für dieses Gesetz, im Namen von Wett und Anstand, im Namen der Industrie, im Namen der alten und neuen Nazis, im Namen der tatenlosen Polizeioffiziere, im Namen der Bundeswehr, im Namen der deutschen Militäre, im Namen des Teams von Tannen, im Namen des deutschen Ritterhorns, im Namen des Alleinverwertungsanspruchs, im Namen einer freien Abwicklung unternehmerischer Initiative, im Namen der Ausbeutung, im Namen der gesamten Industrie. Danken wir dir, Herr Bonn, für dieses Gesetz. Und verbleiben natürlich nur bereit, wir überleben wir bis zur nächsten Katastrophe, deine dir stets treu ergebenen, allzeit haltlosen deutschen Untertanen. Lasset uns singen. Du willst den Herrn und die neuen Gesetze zum Notstand. Friede der Asche der Freiheit, die hier mit dem Tod fand. Danach, wenn der Geruch von Asche und schwelenden Balken noch immer nicht ganz aus unserem Feld liegt, wenn die jungen Bäume in der Gegend von Auschwitz und auf den Schlachtfeldern so schnell nicht erwachsen werden, da soll dieses Deutsche, jahrhundertelang frustriert, jede Gefahr zu verletzen, tausend Jahre wieder aufgestanden, aufgeblasen an die Grenzen von 37, ein solches Gesetz machen und damit nicht den ersten Schritt tun, den alten, unsagbaren Schaden von neuem anzurichten?
Wenn man diese vierte Strophe anguckt, dann kann man feststellen, wen Süverkrüpp hier angreift. Und wenn man mal genau reinschaut, dann findet man mit der Industrie, mit der unternehmerischen Initiative, mit der gesamten Industrie etc. so viele Anspielungen auf den Kapitalismus, dass überdeutlich ist, wie hier eine Verbindung von alten und neuen Nazis und dem Kapital gezogen wird. Und wenn man die Zeit bis zur 68er Revolte mal zusammenfassen will, um gleich in dem nächsten Schritt einen Vergleich ziehen zu können, dann kann man sagen, dass die Zeit 64 bis 68 geprägt ist im politischen Song von der Suche nach Erklärung für das, was passiert ist. Und eine Erklärung, die Erklärung wird gefunden in einer marxistisch-leninistischen Faschismus-Theorie. Die die Weiterexistenz der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur in der Nachkriegszeit feststellt, an weiter existierenden Machtstrukturen festmacht und daraus ableitet, dass weiterhin absolut die Gefahr einer Wiederholung der Geschichte vorhanden ist. Und interessant daran ist, dass dadurch natürlich Kontinuitäten betont werden. Im Beispiel des Senators ist das deutlich geworden. Es werden Kontinuitäten betont und nicht Spezifika des Nationalsozialismus. Es ist keine, in dem Sinne, Faschismus- oder Nationalsozialismus-Analyse, sondern es ist eine Betonung der Kontinuitäten als Warnung vor einer Wiederholung. Verbunden immer mit einer starken Autoritätskritik, die typisch ist für die 68er-Revolte. Aber es wird von einem Senator gesprochen und nicht von Krupp und Thyssen. Es wird von dem Edel-Nazi-Kanzler gesprochen, aber der, wie der Kanzler heißt, wird nicht gesagt. Das heißt, es ist noch eine gewisse Vorsicht in der Darstellung, es werden keine konkreten Namen genannt. Man könnte auch statt dem Notar Bolamus von der braunen Vergangenheit des Generalstaatsanwalts Wolfgang Frenkel reden. Nein, das wird nicht gemacht, sondern es ist noch so eine Art Berührungsangst trotzdem vor diesen Autoritäten spürbar. Und all das ändert sich nach der Revolte in den 70er Jahren. Damit komme ich zur zweiten Phase, die der Historiker Rainer Kühnel als Zeit der Polarisierung bezeichnet hat. Man kann auch sagen, Zeit der Radikalisierung. Denn das Scheitern der 68er Revolte führt zu diversen Effekten, vor allem zu einer Zersplitterung der politischen Bewegung in viele Fraktionen. Manche ziehen sich ganz zurück, manche treten den langen Marsch durch die Institutionen an und manche organisieren sich in Kleinstgruppen, radikalisieren sich. Beispielsweise die Rote Armee-Fraktion. Und wenn wir die 70er Jahre anschauen, dann können wir jetzt feststellen, dass letztendlich die Erklärung, die wir gerade gesehen haben, und die Themen ganz, ganz ähnlich bleiben, nur die Aussagen radikaler oder polarisierter werden. Es entsteht eine musikalische Strömung, die häufig verbunden wird mit dem Namen Tonsteine Scherben, die sich als Politrock bezeichnet, die aus dem Straßentheater kommen und deren Grundmerkmal gar nicht unbedingt der Rock'n'Roll von Tonsteine Scherben ist, sondern deren Merkmal vor allem ist, einfache Texte, die so verständlich sind, dass sie gar nicht verstanden werden können. Ein ganz wunderbares Beispiel hierfür ist eine viele LPs umfassende Konzeptzusammenstellung der Politrock-Band Die Schmetterlinge mit dem Titel Die Proletenpassion. Und die fängt relativ früh an mit dem Lied des A-Sagers. Das lese ich vor, zumindest das Teile. Und fängt an mit einem Intro. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen in der Reduktion der Aussage. Der Sprechtext lautet, wir sparen uns hier, den Faschismus an der Macht zu schildern. Die wesentlichsten Tatsachen sind ja bekannt. Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, 45 Millionen gefallene Soldaten. Nur so viel sei hier gesagt. Die Erwartungen des Kapitals wurden voll und ganz erfüllt. Das ist extrem reduziert. Und dann heißt es kurz danach im Refrain, der so gestaltet ist, dass man ihn mitsingen kann. Wer zum Faschismus Nein sagt und Ja zum Kapital, der das nur zum Schein sagt, ist ein klarer Fall. Hier müssen überhaupt keine Erklärungen mehr angebracht werden für die Verknüpfung von Faschismus und Kapital. Das wird dahingestellt. Die Erklärung passiert dann in einem anderen Song, der an zwei Stellen interessant ist und sich unterscheidet. Zum einen dadurch, dass er jetzt konkrete Personen nennt, nämlich Krupp und Thyssen. Und zum Zweiten, dass hier zum ersten Mal Adolf Hitler ins Spiel kommt. Das Faszinierende ist allerdings, wenn wir das vergleichen mit dem, was vorhin in der Vorrede gesagt wurde, Hitler-Dominanz oder so im Spiegel und ähnlichem, wie hier in diesem Song Adolf Hitler beschrieben wird, er ist eine Marionette der Unternehmer. So weit geht hier die Kapitalismuskritik. Hören wir in das Lied von Krupp und Thyssen.
Schuppenhoff, Kammerhoff. Sie hält mir, seid ihr ehrlich?
Kapitalismuskritik verschärft und wie sich vor allem eben das markiert in einer drastischen, klaren Anklage an real existente Personen. Das ist ein Phänomen der 70er Jahre, dass das häufig passiert. Das hat auch was damit zu tun, dass in den 70er Jahren real existierende Personen in Skandale verwickelt sind. Einer der berühmtesten Skandale der Zeit ist der Filbinger-Skandal, der letztendlich zum Rücktritt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten führt. Ein Skandal, der ausgelöst ist von dem Schriftsteller Rolf Hochhuth und bei dem zunächst Todesurteile, die Filbinger geurteilt hat, zum Thema werden. Und das zentrale Thema wird sein Todesurteil gegen den desertierten Matrosen Walter Gröger. Das ist in der Zeit 1978 ein Riesenthema. Der Freiburger Songschreiber Walter Mossmann beschäftigt sich mit diesem Thema und der Song ist deshalb so faszinierend, weil er zum einen den Angriff auf Filbinger führt, zum zweiten dies verbindet mit einer Beschreibung eines Gesellschaftssystems, in dem Desertieren zu einem Todesurteil führt. Und das drittens ganz am Ende kippen lässt in eine Beschreibung der Vergangenheit. Wir sind der Gegenwart. Wir sind 1978, das heißt, wir sind ganz knapp hinter dem blutigen Ende des sogenannten deutschen Herbstes, also dem Höhepunkt, wenn man so will, des RAF-Terrorismus und dem Tod der Bader-Meinhof-Gruppe. Und das kann man hören, wie Walter Mossmann hier die Vergangenheit und die Gegenwart verknüpft und das kippen lässt in eine Beschreibung der Gegenwart.
Der Krieg bleibt schon in letzten Zügen und den Trümmern die halbe Welt. Trotzdem wurde die Sache besiegt und das Todesurteil gefällt. Den heimbekannten Matrosen gab zehnmal die Kugel aus Blei. Den sauber gebügelten Hosen stand der Filbinger auch nicht dabei. Wonach sich der Junge gesehnt hat, sein Schlesien sei er ja nicht. Das Letzte, was er gesehen hat, das war Filbingers Gesicht. So wurde da jeder abgeknallt, der so menschlich war für den Krieg. Und hinter das gehorsame Staatsanwalt überlegte die Zeit und schrieb. Und stieg auf der Leiter der Politik, wo er hin wollte, nämlich zur Macht. Den hat allenfalls vor der Kunde Blick um den Schlaf des Gerechten gebracht. Es ist leider ja kein Verbrecher, auch wenn der Verbrechen begeht. Jeder Terrorist stellt sich besser, der im Dienst des Staates steht.
Man kann hier alleine schon 1978 durch die Nennung des Wortes Terrorist und den Bezug hier auf Filbinger als Terrorist im Dienst des Staates sehen, wie die Zeitgeschichte reflektiert wird und immer verbunden wird mit der Vergangenheit. Das ist ein Phänomen der Songs der 70er Jahre, dass sie eher den Fokus setzen auf die Zeitgeschichte und dann über die Zeitgeschichte die Vergangenheit thematisieren. Ein anderes Beispiel, ebenfalls von Walter Mossmann, wäre eine Thematisierung der Berufsverbote bzw. des radikalen Erlasses, wo er die Frage der schulischen Vermittlung in einem Zeitfenster oder in einem zeitlichen Kontext thematisiert, in dem Lehrer davor Angst haben müssen, im Zuge des radikalen Erlasses aus dem Schuldienst entfernt zu werden. Da stellt ein junger Mann die Frage: Sag mal, Herr Lehrer, der Hitler, der war doch kein Vampir, wer hat den gebraucht, wer hat den bezahlt? Haben wir wieder den Kapitalismus verdient? Die Bourgeoisie oder das Proletariat? Und der Lehrer sagt nur: Wenn ich dir das sage, dann sag mir auch, wie lange ich Lehrer bleiben kann. Und antwortet nicht. Das heißt, ganz viele zeitgeschichtliche Aspekte und zeitgeschichtliche Geschehnisse finden wir in den Songs reflektiert und immer verbunden mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Der Unterschied zu den 60er Jahren ist der persönliche Angriff und die Radikalisierung der Kapitalismuspolitik. Und was faszinierend ist, dass wir die ganze Zeit nur von Erklärungen aus einer Perspektive sprechen und von den Tätern. An keiner Stelle wird hier über die Opfer gesprochen. Es gibt in den 60er und 70er Jahren keine bzw. kaum Songs, die nationalsozialistische Opfer thematisieren. Das kann man festhalten. Und ganz viel von dem, was ich bereits gesagt habe, ändert sich in den 80er Jahren. Die 80er Jahre sind ein Punkt, wo es kippt und wo sich auf zentralen Ebenen des Diskurses über die nationalsozialistische Vergangenheit massive Veränderungen einstellen. Eine der zentralsten Veränderungen, die man nicht vergessen darf, ist, dass das Thema im musikalischen Mainstream ankommt. Die Musik, die wir jetzt gehört haben, ist, wenn man so will, Subkulturmusik oder Szenenmusik einer bestimmten politisch engagierten, politisch interessierten linken Szene. In den 80er Jahren, auch im Zuge des Erfolgs der Neuen Deutschen Welle, rückt das Thema in den musikalischen Mainstream. Und einer der ersten und berühmtesten Songs zu diesem Thema ist von der Kölner Band Bab, Kristallnacht. Ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr in der Form verwenden würden, weil wir gelernt haben, dass Kristallnacht ein Euphemismus ist für die Reichspogromnacht. Was an dem Song, der schon Anfang der 80er Jahre entsteht, auf einem monatelang auf Nummer 1 in den Charts platzierten Album landet und selbst als Single, das muss man sich vorstellen, als Radio-Single bis auf Platz 5 der Charts kommt. Was an diesem Song faszinierend ist, ist, dass er den Übergang markiert. Allen voran in der 6. Strophe kann man hören, wie da die Kapitalismuskritik noch transportiert wird, in Zeilen wie, wo Hintermacht Geld ist. Aber es gibt Ergänzungen, zum Beispiel eben eine gewisse charakterliche Disposition. Es ist nicht mehr nur die Herrschaft des Kapitals, die den Nationalsozialismus möglich macht, sondern es ist auch ein charakterliches Verhalten, das hier beschrieben wird als Kuschen, Strammstehen, als Vorteilssucht, als Sehnsucht, stark zu sein. Man kann, wenn man will, so weit gehen, hier eine Rezeption der Theorien des Autoritären zum autoritären Charakter von Adorno und Horkheimer zu sehen. Für mich das Faszinierende ist, wenn wir jetzt im Vergleich zu den Songs, die wir gerade gehört haben, auch in die musikalische Gestaltung gucken, wie wir hören, wie das Thema Mainstream wird. Wie es geradezu dazu verführt, möchte ich sagen, mitzusingen. Und wie der historische Begriff, auch wenn er ein Euphemismus ist, Kristallnacht, hier zu einem allgemeingültigen Begriff für menschliche Grausamkeiten im Allgemeinen gemacht wird. Wohlgemerkt, Riesenhit. Ja, So gut wie keine konkrete historische Beschreibung hier. Es geht nicht darum, konkret die Reichspogrome zu beschreiben, sondern der Bezug auf den Nationalsozialismus ist nichts anderes mehr als ein Trigger, um allgemeinmenschliches Fehlverhalten aus Babs oder Wolfgang Niedeckens Sicht zu beschreiben. Das heißt, wenn man es anders wendet, dass letztendlich das historisch einmalige Ereignis mit all seiner Grausamkeit hier zu einem allgemeinen Schlagwort wird und dadurch die Singularität der Verbrechen der Nationalsozialisten unterlaufen wird. Damit passiert hier etwas, was lange, lange Zeit Konsens war, zu sagen, die nationalsozialistischen Verbrechen sind so einmalig. Der Historiker Dan Diner hat dafür den Begriff Zivilisationsbruch geprägt. Die sind so einmalig, dass sie überhaupt nicht mit irgendetwas anderem vergleichbar sind. Und auch wenn hier das Vergleichbare nur allgemeinmenschliches Fehlverhalten in hochpoetischer Sprache ist, trotz alledem bricht diese Vergleichbarkeit. Und wenn wir für die 80er Jahre eine zentrale Entwicklung feststellen wollen, in der politischen, an dieser Stelle kann man sagen, Popmusik, dann ist es genau das. Dass dieses Vergleichbarkeitstabu fällt. Das passiert natürlich nicht einfach so, sondern ich habe schon mehrfach betont, dass Songs immer in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext passieren. Wir haben in den 80er Jahren eine Entwicklung oder einen Trend, wenn man so will, zur Normalisierung. Es gibt viele Aspekte, die das befördern, unter anderem die Kohl-Regierung und ihre Forderung nach einer geistig-moralischen Wende, womit gemeint ist der Rückbezug auf konservative Werte. Wir haben als sichtlichen Ausweis dieser Wende Helmut Kohls Besuch auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg. Wir haben den angesprochenen Historikerstreit, der im Kern genau um die Frage einer Vergleichbarkeit des Holocaust geht. Und im Song wird das insofern aufgenommen und man muss an der Stelle sagen, ganz kritisch sagen, unbedarft aufgenommen, insofern als dass hier das Vergleichbarkeitsgebot fällt. Wir können uns nachher hoffentlich noch darüber streiten, ob das rechts ist oder eine reine Provokation, was die Songschreiber dann tun, wie wir es zu bewerten haben. Ich will nur Beispiele nennen, an denen das deutlich wird. Und sie werden am allerdeutlichsten an dem, nennen Sie selber, berufsmäßigen Agent Provocateur Hans-Rudolf Kunze, der schon 1982 den Libanon-Krieg mit folgenden Worten beschreibt, die einen wirklich schlucken lassen. Er sagt, den Libanon-Krieg. Ich habe Hitler gesehen, er schrie Shalom und spielte Holocaust im Libanon. Da ist alles an Vergleichstabu, was es überhaupt geben kann, dahin geflogen. Und das geht weiter. Ein paar Jahre später beschreibt er die industrielle Tierhaltung in dem Song Kadaverstern als Massenmord mit folgender Zeile. Er lässt das Tier sprechen. Für mich ist täglich Treblinka, Soweto und Milai, für mich ist täglich Golgatha und nie der Krieg vorbei. Hier werden Fleischproduktion und Fleisch industrieller Fleischproduktion, nationalsozialistisches Konzentrationslager, südafrikanische Apartheid, Vietnamkrieg und Kreuzigung Christi auf eine Stufe gestellt. Mehr alles auf eine Ebene setzen geht eigentlich nicht mehr. Was geht noch einen Schritt weiter? 3 Jahre später kommt der Song, den ich anspielen möchte. Die langen Messer der Nacht. Eine Anspielung auf die Nacht der langen Messer. Eine Art Putsch, in der sich die radikalen Kräfte in der SA durchsetzen, historisch gesehen. Kunze beschreibt hier einen alltäglichen Partyabend, wahrscheinlich eine Techno-Party, als Selektion an der Rampe eines Konzentrationslagers. Wenn man genau reinguckt, findet man Anspielungen noch und nöcher. Und sei es die Anspielung immer dem Rauch nach, Tanzen macht frei, jedem das Seine, das ist die Inschrift auf dem Eingangstor des KZ Buchenwald gewesen. Hier kann also ein völlig banales Ereignis wie eine Party mit Anspielungen auf nationalsozialistische Verbrechen beschrieben werden. Und das übrigens in absolut charttauglicher Musik. Und so weiter. Ich breche das hier ab, um an diesen Beispielen deutlich zu machen oder zusammenzufassen, dass es, glaube ich, präzise ist zu sagen, die 80er Jahre sind eine Zeit des Übergangs im politischen Song, die sich ganz, ganz klar unterscheiden von den 60er und 70er Jahren. Erstens, indem die Kapitalismuskritik in der Stärke nicht mehr zu sehen ist, aber vor allem, indem gesamtgesellschaftliche Normalisierungstendenzen in den Songs gespiegelt sind und auftauchen. Und das zentrale Element dabei ist nicht nur, dass Geschehnisse des Nationalsozialismus vergleichbar werden, sondern dass die Einmaligkeit der nationalsozialistischen Verbrechen reduziert wird. Und dadurch, dass diese Einmaligkeit reduziert wird, wird das Thema auch unverkrampfter angehbar. Es wird dann im Mainstream thematisierbar, in Mainstream-Chart-Songs. Ein Seitaspekt, den ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht lange ausführen kann, da kann ich nachher sonst noch was zu sagen, ist auch, dass in dieser Zeit zum ersten Mal positive Figuren auftauchen. Mitte der 80er Jahre beginnt der Song, sich an den deutschen Widerstand zu erinnern. Konstantin Wecker, Lech Föß, Bab und viele weitere fangen an dieser Stelle an, deutsche Widerstandskämpfer, nicht nur die Weiße Rose, in Köln ist es ein Riesenthema mit dem Edelweißpiraten, als positives Gegenbild in die Debatte einzuwerfen. Damit komme ich zur letzten Phase, der Phase nach der Wiedervereinigung, die zu einer veränderten Rolle Deutschlands führt und in Deutschland selber zunächst einmal zu einer gewissen Deutschlandbegeisterung, die noch verstärkt wird durch den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 und zu einem Wir-sind-wieder-wer-Gefühl, das vor allem die Massenmedien auf vielen Arten und Weisen transportieren. Und gleichzeitig ist es so, dass recht bald nach der Wiedervereinigung zahlreiche brutale rechtsextremistische Gewalttaten und Anschläge das Land erschüttern. Die Songschreiber, die letztendlich an vielen Stellen politisch sensibel sind, versuchen mit dieser Ambivalenz umzugehen. Zum einen ein irgendwie geerdetes, positives Deutschlandbild zu finden und gleichzeitig dieses Thema nicht zu vergessen. Und das ist ganz faszinierend, wie sie das versuchen. Reinhard May beispielsweise veröffentlicht einen Song, der heißt Mein Land, in dem er genau die positiven und negativen Dinge versucht gegeneinander zu stellen. In der Strophe heißt es, erste Zeile, das ist die Grundgewissheit, an der es nicht zu rütteln gibt, mein dunkles Land der Opfer und der Täter, ich trage einen Teil von deiner Schuld, auch das ist eine Gewissheit, Land der Verratenen und der Verräter, ich übe mit dir Demut und Geduld, und jetzt kippt es. Mein helles Land der Mutigen und Stillen, Aufrechten, Unerkannt und Ungenannt, ich finde mich in deinem Freiheitswillen. Mein Mutterland, mein Vaterland, mein schweres Land. Das ist so eine Bruchstelle, wo man diese Suche nach einer wie auch immer gearteten positiven deutschen Identität sehen kann. Und es ist eine Sehnsucht, die sich da artikuliert, die durchaus kritisch zu betrachten ist, aber sie artikuliert sich als Sehnsucht. Auch Hans-Rudolf Kunze wechselt den Ton. Da klingt es plötzlich so, in einem Song, der heißt Deutschland. Verlassen sollst du sein von bösen Geistern, die Mauer fällt, die Schrift bleibt an der Wand. Bewohnt sollst du sein von Menschenfreunden statt von Meistern, ein schönes, schlimmes, stinknormales Land. Aber auch gleichzeitig ist in dieser Sehnsucht an diesem Wort stinknormales Land eine Art von Schlussstrich hörbar. Ein Wunsch nach einem Schlussstrich. Und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, auch wenn es diverse solche Stimmen gibt, dass kaum eine Kunstform sich in dieser Zeit so massiv gegen Rechtsextremismus äußert, in der Rock gegen Rechtsbewegung. Es gibt keinen deutschen Songschreiber, der nicht auch immer in Bezug auf die Vergangenheit sich klar positioniert. Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Kunze an vielen Stellen, Konstantin Wecker, die Ärzte, die Toten Hosen, Bab und alle anderen. Also egal wie kritisch man diese Normalisierungsbewegung und diese auch Sehnsucht nach irgendeiner Form von Abschluss, die ich da angedeutet habe, nimmt, diese Positionierung sollte man dann nicht ignorieren. In der Wissenschaft spricht man an dieser Stelle häufig von der Suche nach einer zustimmungsfähigen Vergangenheit. Die Frage ist nur, wenn wir unvergleichliche Verbrechen haben in der Vergangenheit, wie soll denn eine zustimmungsfähige Vergangenheit aussehen? Und eine der kritischsten Bewegungen, die vorhin in der Vorrede schon angesprochen wurde, ist die, dass plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, die deutschen Opfer, die sogenannten Leiden der Deutschen, ins Spiel kommen. Zunächst aus anderen Medien kommen, vor allem Film und Literatur. Und das landet dann auch im Song. Plötzlich, ab ungefähr 2000 entstehen Luftkriegssongs. Plötzlich entstehen Songs über Vertreibung und Heimatverlust. Plötzlich entstehen auch Songs über getötete Soldaten, über Vergewaltigungserfahrungen durch russische Soldaten etc. Das lässt sich ziemlich gleichzeitig timen mit beispielsweise der wild diskutierten Novelle von Günter Grass über den Untergang der Gustloff und die deutschen vertriebenen Opfer. Interessant ist aber, dass es ein Beispiel gibt, das ich anspielen möchte von dem Hamburger Songschreiber, der kommt aus dem Kontext der Hamburger Schule, Bernd Begemann, aus dem Jahr 1993. Das ist ein ziemlich alleinstehender Song, der heißt der Song der Junge, der nie mein Onkel wurde. Das ist der erste Song, an dem ganz deutlich ein deutsches Opfer thematisiert wird. Und wir hören mal rein.
Ja.
So.
Es gibt nicht viel übrig von mir, wenn niemand Onkel wurde. Meine Postkarte ist verfällt, mein Trotz wird gut, alle Kuchen versuchen zu rauchen, die richtigen Männer. Fokus Russland, wir sind Panzer und Deutsch, herzliches Freiheit für uns kann man danken. Und der Brief,
kommt diese wild diskutierte Zeile, man könnte sagen, er war ein Nazi, ein Möchtegern-Mörder, ich sage, er war 18 und es ist schade. Diese Zeilen führten dazu, dass 1993 im Popfeldtor ein massiver Skandal ausbrach und der eigentlich politisch vollkommen unverdächtige Bernd Begemann zu einem Ausweis eines rechtskonservativ gesinnten deutschen Songschreibers wurde. Und das Faszinierende ist eben, dass 2004 die Band Bab einen Song über den Luftangriff, die 1000 Bomber über Köln schreiben kann, wo sie unglaublich viel Mitgefühl in die Luftkriegsopfer reinstecken können. All der Staub in Kinderlungen, all der Rauch, all die Angst, all die Toten ohne Namen zerfetzt, verrenkt und versenkt. Das geht auf Nummer 1 in den Chart und kümmert keinen. Da merkt man, wie sich der Diskurs verändert hat. Also Rudolf Kunze kann auf einer Rock-gegen-Rechts-Demo als 1956 Geborener einen Song namens Ich bin auch ein Vertriebener singen und wird bejubelt. Will sagen, wir können feststellen, wie sich um 2000 rum der Diskurs an der Stelle ändert und die Thematisierung der deutschen Opfer plötzlich möglich wird. Angesichts der Zeit möchte ich jetzt ein kritisches Fazit oder ein kurzes Fazit angehen, um dann einen kurzen Ausblick zu wagen hinsichtlich dessen, was uns in den nächsten Jahren blüht. Ich glaube, man konnte sehen, dass der Nationalsozialismus ein zentrales Thema im politischen Song ist. Der Eindruck, der mir zumindest im Laufe der letzten Jahre immer wieder entgegengebracht wurde, dass eigentlich jede Gattung, Film, Literatur, Theater sich kontinuierlich mit diesem Thema beschäftigen würde und der Song nicht, lässt sich nicht bestätigen. Sondern ganz im Gegenteil, gibt es kaum einen wichtigen Liedermacher oder Songschreiber, der sich nicht mit der nationalsozialistischen Vergangenheit beschäftigt hat. Und aus meiner Sicht der Dinge lassen sich vier Phasen ausmachen, die ich deutlich dargebracht habe. Die 60er Jahre, die den Versuch markieren, überhaupt Erklärungen zu finden, Abgrenzungen zu autoritären Denkweisen zu finden und das alles mit einer Kapitalismuskritik verbinden, die sich in den 70er Jahren als Recht manifestiert, radikalisiert und sich an einzelnen konkreten realhistorischen Personen festmacht. Das kippt in den 80er Jahren zum Teil in eine Differenzierung, wenn auch psychologische Erklärungsmuster hinzukommen, zum Teil in eine Simplifizierung und vor allem in eine Normalisierung. Der Holocaust und die nationalsozialistischen Verbrechen werden vergleichbar. Seit 1989 und allen voran seit 2000 steht die Suche nach einer positiven nationalen Identität im Vordergrund der Songs. Faszinierend ist grundsätzlich, dass an keiner Stelle, immer noch nicht, die großen Opfergruppen in den Blick kommen. Selbst wenn wir hier von den Leiden der Deutschen sprechen, die ja den Versuch bilden, zu sagen, wir müssen objektiver an die Geschichte gehen. Wir müssen auch sehen, dass auch die Deutschen unter dieser Herrschaft gelitten haben und so weiter und so fort. Wir aber überhaupt keine Songs über die jüdischen Opfer, über die homosexuellen Opfer, Sinti, Roma etc. haben. Das heißt, an dieser Leerstelle, dass dieser Bereich gar nicht thematisiert wird, führt sich der Diskurs über die Leiden der Deutschen ad absurdum. Wenn ich einen Ausblick wagen darf, hinsichtlich dessen, was ich glaube, auf uns zukommt, dann können wir sehen, dass ungefähr ab Mitte des letzten Jahrzehnts, ab 2005, zunehmend klare Positionierung, klare Links-Rechts-Positionierung, auch klare politische Positionierung fragwürdig werden und stattdessen sich eine Art ironisches Sprechen durchsetzt. Ein ironisches Sprechen, das es möglich macht, auch geschuldet der historischen Distanz, über den Nationalsozialismus Witze zu machen oder witzig darüber zu sprechen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der Hip-Hopper Jan Delay, der einen Song namens Kartoffeln veröffentlicht hat, auch auf einem sehr erfolgreichen Album. Mit Kartoffeln sind wir Deutschen gemeint. Und da erklärt er zum einen, wie der Nationalsozialismus passieren konnte, in einer Sprache, die schon eine ironische Distanzierung andeutet. Und gleichzeitig all die Aussagen, die er getroffen hat, und seien sie noch so ironisch, im Refrain wieder zurückzunehmen. Da heißt es, sie wählten Archie, also Adolf Hitler, und er brachte die Fäule. Ja, es waren die Kartoffeln, die den Dämon erschufen und alle Flescher mussten abhauen oder kamen in die Duschen. Seitdem ist hierzulande alles finster, für Stil und Humor herrschten 70 Jahre Winter. Ja, der Flavor ist braun und der Groove, der ist Marsch und wir haben keinen Stock, sondern einen Wald im Arsch. Und dann kommt der Refrain, aber wenn das, was ich gerade hier gelabert habe, stimmt, wieso kann ich dann verdammt nochmal so cool sein, wie ich bin? Das heißt also, selbst diese schon ironisch gebrochenen Aussagen werden dann noch wieder zurückgenommen. Und seinen vorläufigen Höhepunkt findet es auf dem letzten Album der Hip-Hopper K.I.Z., die immer und immer wieder auch durch ihren Versuch, Skandale auszulösen, zu provozieren, in die Presse gekommen sind und auch in die Charts. Und da findet sich ein Song, Ich bin Adolf Hitler, den ich so kurzfristig ergänzt habe, dass der Text nicht auf dem Textblatt ist. Deswegen lese ich die zentrale Strophe vor, dann mache ich ihn an. Da wird genau ironisch wiederum, aber das ist genau diese Aussage, die ich treffe, dieses ironische Sprechen wird jetzt hier, diese Aussage einer Überhöhung, einer Idealisierung Hitlers über Spiegeltitel, über Guido Knopf und so weiter und so fort, wird da thematisiert. Und gleichzeitig mit, wenn man so will, Sprachwitzen verbunden. Da heißt es, der Starfriseur kämmt die Spinnweben aus meinem Hitlerbart, damit ich schick aussehe nach 70 Jahren Mittagsschlaf. Ich lege eine Hakenkreuzlein aus purem Speed. Ich ziehe was, was du nicht siehst, Baby. Du weißt, wenn ich mit meinen Fingern schnipse, stehst du plus zwei auf Schindlers Liste. Mädchen, ich bin es wirklich. Nach der Party sieht der Club aus wie Dresden 45. Natürlich sind da Tabubrüche ohne Ende drin. Ob die nun als Tabu auch noch funktionieren, das ist eine andere Frage. Aber das, glaube ich, ist der Trend, der uns blüht, diese Art von ironischem Sprechen. Bevor ich den jetzt noch kurz anmache, möchte ich zwei Grundfazits ziehen, die bei all dem, was man an vielen Songs kritisch sehen kann und viele auch, glaube ich, positiv sehen kann, unhinterfragt bei all den Songs ist die Notwendigkeit, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Selbst wenn so eine Bedürfnisse nach Schlussstrich irgendwo spürbar sind, sie werden nie eingelöst. Es gibt keinen Songschreiber, der jemals sagt, Schlussstrich ziehen ist Vergangenheit, weg damit. Das heißt, diese Grundsätzlichkeit bleibt in allen Songs immer bestehen. Und selbst in diesem ironischen Sprechen ist deutlich, wenn Jan Delay sagt, der Flavor ist braun und der Groove, der ist Marsch, die Wirksamkeit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der Gegenwart ist auch unhinterfragt. Und all das vor dem Hintergrund dessen, was das Motto meines Vortrags war, du kriegst zurück, was du verdrängst. Das heißt, dieser Konsens, dieses Geschichtsbild, Geschichte kann sich wiederholen, wenn ein Schlussstrich gezogen würde, eint alle diese Songschreiber. An der Stelle gibt es keine Unterschiede. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.